So, ich wollte gleich mal ein bisschen weitermachen, weil ich nicht ganz so lange bleiben möchte. Ich muss noch bis nach Ulm fahren heute. Und ich habe ein Lieferauto. Das dauert länger. Also einige haben mich gefragt, wie ich überhaupt zu dieser Männersache gekommen bin. Oder wir haben also eine persönliche, wir haben in jedem Haus haben wir mittlerweile Männergruppen, weil wir irgendwie natürlich auch andere Männer anziehen. Es gibt dann auch Männerfreundschaften, also dass wir wirklich auch viele kommen zu uns, weil sie wirklich auch Hilfe brauchen oder einfach Unterstützung. In den USA ist es jetzt mittlerweile ganz normal, gibt es eben Hirtenbriefe und richtige Dokumente für Männer. Die Bischöfe haben das auch schon kapiert, dass es ein richtiges Potenzial drin steckt. Aber ich habe damals in Limerick im Westen von Irland gelebt, vor 10 Jahren fing das an, direkt nach der Priesterweihe. Und da bin ich so mit ins Wasser reingeschubst worden. Und das war so ein krasses Ghetto. Und da waren eine Fußballmannschaft. Ich habe mich gefragt, was kann ich hier machen? Was können wir machen? Und dann haben wir angefangen mit der Suppenküche. Das ging überhaupt nicht. Dann haben wir gemerkt, dass die Kinder und die Jugendlichen uns brauchen. Und das machen wir heute noch. Aber eine ganz wichtige Gruppe sind die Männer immer noch. Und da war eine Fußballmannschaft mit 100 Spielern. Also eine Mannschaft mit 100 Spielern und alles junge Männer, die praktisch im Ghetto groß geworden sind. Und da war natürlich eine krasse Atmosphäre auch. Sie waren total fair beim Spielen, aber eben, es waren praktisch eine große Gang praktisch. Ne? Ging viel um Drogen und so weiter. Und dann haben auch viele gefehlt im Gefängnis oder verstorben. Also das war schon krass dort. Und da habe ich so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich habe praktisch dann mitgespielt, da war ich noch ein bisschen sportlicher vor 10 Jahren. Und die Fußballmannschaft fehlt mir jetzt regelrecht. Und die haben das sehr, sehr respektiert, dass der Priester mitmacht. Und die haben immer nur gesagt, der Monk. Ne? Der Mönch. Und die Kinder haben gesagt, Monkey. Ne? Der Affe. Hm? Und da war einer der Anführer und alle haben ein bisschen Angst vor dem gehabt, und ich auch. Also man weiß ja nie, was die alle für Leute umgebracht haben und was die dort machen. Und der war ziemlich berühmt und berüchtigt und da war in dieser Fußballmannschaft und habe ich dann nach einem Sieg, da haben die diesen Sieg gefeiert, war ungefähr wie hier, so eine Kneipe und alle reingestopft, die ganze Kneipe voll und dann haben die getrunken wie die Verrückten, ihren sind berühmt dafür und jedenfalls sage ich dann eben zu ihm, ja, und da kam er zu mir und hat gesagt, ja, als du zu mir gesagt hast, ich glaube an dich, das ging mir so tief rein, hat mir noch niemand gesagt. Ne? Und im Englischen heißt das ja you, Singular oder Mehrzahl. Ne? So, und da habe ich anscheinend, und die haben mich immer gebeten, ein Gebet zu sprechen, vor dem Spiel, damit sie gewinnen. Ne? So, jedenfalls, und dann haben sie gemerkt, dass sie auch nicht fluchen dürfen, weil Fluchen negative Energie bringt. Das ist ganz interessant, die haben das schon kapiert. Jedenfalls habe ich gebetet, und da habe ich dann zum Schluss gesagt, God believes in you. Also Gott glaubt an euch. Aber irgendwie habe ich ihn angeschaut oder was und er hat sich angeschaut gefühlt und hat er eben gesagt, und you hat es als ich verstanden. Ich glaube an dich. Gott glaubt an dich. Na, jedenfalls war der total und fing da an mit Weinen, der große Gangster und sowas. Ne? Und da habe ich eben auch gemerkt, es ist eine ganz große Wunde bei uns Männern, ist das niedrige Selbstwertgefühl. Bin ich gut genug, ich schaff's nicht, ich müsste eigentlich noch viel besser sein und sowas. Ne? Und die meisten sind alle ohne Vater aufgewachsen und der Vater spielt eine ganz wichtige Rolle, jemanden zu bestätigen. Ne? Da gibt es einen wichtigen Psychologen, der heißt Konrad Bars, kann man auch nochmal nachgoogeln, aber ist ganz wenig übersetzt leider. Und das ist ein Holländer und der lebt aber jetzt, oder hat in den USA gelebt, ist jetzt schon verstorben. Wie Viktor Frankl war der im Konzentrationslager. Und der hat dann nach seinem Überleben hat er eben wie Viktor Frankl auch viel geschrieben, psychologische Werke, und dann hat er ein wichtiges Buch geschrieben, Das Wunder der Bestätigung. Also The Miracle of Affirmation. Affirmation kann man alles beides übersetzen, also Bestätigung ist vielleicht das beste Wort, oder Bestärkung. Ne? Und hat er gesagt, schon damals in den 60er Jahren, wir werden eine Gesellschaft bekommen, die unbestätigt ist. Also die nicht genug Bestätigung erfahren, weil die Eltern einfach nicht da sind. Die Eltern fehlen, um ein Kind zu bestätigen, weil die Eltern ganz wichtig sind, um ein Kind zu bestätigen. Das schaffst du, du bist gut genug, du siehst gut aus und so weiter. Ne? So, und was machen die Leute? Die bestätigen sich selbst, die müssen sich selbst bestätigen. Ne? Was ich schon gesagt habe, sie kommen in diese Opferrolle. Und dieser Gangster eben auch, der ist brutal, alle haben Angst vor dem. Und zu Hause ist der ein Richard Ducker. Ja? Der hat nichts zu sagen, seine Frau hat da rumgeschrien, ich hab den manchmal besucht und sowas. Ne? Also, so weit hat es nicht mehr gereicht. Ne? Also, und das ist eben wichtig, dass wir in so ein gesundes Selbstwertgefühl kommen, gesundes Selbstbewusstsein. Und das geht vor allen Dingen durch Jesus. Jesus ist ein neuer Adam, der neue Mann, der uns bestätigt, der uns vorangeht, der uns beschützt und von dem wir quasi die Bestätigung bekommen. Und ein gutes Beispiel ist König David. König David, der hat zum Beispiel, das ist natürlich eine Jesus-Figur, ne? Aber der hat, das muss man sich vorstellen, vielleicht mit 16 Jahren, 14 Jahren ist er zum König gesalbt worden. Oder noch jünger, vielleicht war er erst 12. Die haben ihn überhaupt nicht ernst genommen. Dann wird er verfolgt von dem Saul, von der Armee von Saul. Und dann kann man sich vorstellen, dass er in dieser Höhle sitzt, ist ja einmal in so eine Höhle reingeflohen. Und draußen ist die ganze Armee von Saul, alles Profis, Profisoldaten. Und der hat die Hose voll, der ist ein junger Kerl, vielleicht 16 Jahre alt. Und dann betet er, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe, meine Hilfe kommt vom Herrn. Also und hat er gemerkt, dass der Herr seine Hilfe ist. Der Herr ist meine Burg, meine Festung, mit ihm überspringe ich Welle. Also diese ganzen Psalmen, müssen wir sich mal anschauen, die von David, ganz viel mit Kampf, mit Schutz, mit Verteidigung. Und das ist eine wichtige Medizin für uns, dass wir eben auf Gott bauen lernen. Ne? So, und auch wenn wir unbestätigt sind, alle, das geht gar nicht, dass wir so einen Vater haben, der uns total bestätigt. Das geht gar nicht. Also, wir sind gebrochene Leute, wir haben eine Ursünde, also wir haben eine gewisse Gefallenheit, also Gebrochenheit von Natur aus. Ne? Und dann können wir nicht erwarten, dass der Vater alles für uns macht, ne? Also oder gegeben hat. So, und deswegen gibt uns Jesus einen neuen Vater. So, und das ist wichtig, zum Beispiel das Vater Unser ist ein Gebet. Vater Unser, dann nehmen wir uns alle an die Hand. Wo ist der Pfarrer hier? Und tanzen im Altar. Aber es ist eben so, es ist normalerweise so, dass man sich vorstellen, dass Jesus die Jünger anschaut und sagt, kommt, ich lehre euch beten. Dann nimmt er die Hand der Apostel und dann sagen sie, unser Vater im Himmel, also mein Vater und euer Vater, in Augenhöhe mit Jesus und dem Vater. Das ist unglaublich. Und das ist was ganz Neues im Christentum, dass wir erstklassige Familienmitglieder sind und die Bibel spricht ständig von Söhnen Gottes, Söhne Gottes. Und das ist nicht, was gegen Frauen haben, sondern weil der Sohn alles erbt. Der Sohn ist der erste Erbe. Also wir sind alles erstklassige Erben. Wer ein bisschen was versteht von Erben, weiß das. Land und so, wichtig. Und das heißt eben, wir haben eine wahnsinnige Würde bekommen durch Jesus. Und Und das ist eben wichtig, dass wir das mitnehmen durchs Gebet. Die Waffe des Mannes ist das Gebet. Die starke Verbindung mit Christus, Gott Vater. Und Franziskus zum Beispiel hat eine starke Vaterbindung gehabt als eine Sohnbindung. Also Franziskus hat ganz viel zum Vater gebetet, ne? Und das kommt auch von daher, dass er sehr gebrochen hatte, war mit dem Vater. Der Vater hat ihn enterbt und er hat gesagt, das Schlimmste in meinem Leben war die Beziehung zu meinem Vater. Also es ist nichts Neues. Und das ist wichtig, dass wir mit Christus, unserem großen Bruder, will ich mal sagen, und dem Vater im Heiligen Geist unser Leben angehen. Und dann können wir wahnsinnige Herausforderungen annehmen. Ihr habt schon gemerkt, ich stottere. Also ich habe als Kind extrem gestottert. Ich sollte eigentlich auf eine Sonderschule gehen. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich mal sowas mache hier, ne? Ich bin auch nicht umsonst 18 Jahre Alleinbruder gewesen, ne? So, weil mir auch Bildung gefehlt hat, ne? Also ich habe kein Abitur, ne? Und das ist eben, aber irgendwie ist es so, dass man sich darauf verlassen kann, dass Gott alles das macht. Gott übernimmt Verantwortung. In der Taufe hat er uns zwei Versprechen gegeben, dass er uns bis in Ewigkeit lieben wird und dass wir uns bis in Ewigkeit selbst lieben dürfen. Also mit diesen zwei Bestätigungen, Konrad Bars, können wir das Leben angehen, können wir auch eine gewisse Gebrochenheit annehmen. So, und dass wir das eben nicht weitertragen, das ist die große Gefahr, dass wir diesen Ball weitergeben. Das ist die Vaterwunde. Ich bin getreten worden, jetzt trete ich meinen Sohn, ne? Und mein Sohn tritt seinen Sohn, ne? Also, und das ist eben die große Gefahr, was durchbrochen werden muss. Und das geht nur durch die Liebe Gottes, durch die Erfahrung der Liebe Gottes. So, und jetzt diese Gangster da, die haben immer noch die Fußballmannschaft. Ist nicht mehr ganz so groß, weil nicht mehr so viele Leute da leben. Und gab es schon ganz lange keine Zwischenfälle mehr. Also eine Veränderung ist wirklich möglich und beten lohnt sich. Das wollte ich noch hier reinwerfen. Und dann noch eine wichtige Sache ist für Eheleute. Schwierig ist für Eheleute, für uns Männer, wir sind auf Frauen geeicht, ne? Wir interessieren uns für Frauen. Das hat Gott so gemacht. Aber das lässt nach. Das ist ein Problem. Dass die wichtigste Person für einen verheirateten Mann ist die Ehefrau. Es gibt keine wichtigere Person, keinen wichtigeren Menschen mehr als die Ehefrau. Und für die Ehefrau der Ehemann. So, und das ist wichtig. Die Ehefrau scheint nur das Problem zu sein, falls es Probleme gibt. Aber die Frau ist auch, wenn die verheiratet sind, Eheleute sind, ist auch die Lösung. Die Frau ist auch die Lösung. Deswegen muss daran gearbeitet werden. Ich muss mich wieder für die Frau interessieren. Ich muss die Frau gewinnen. Ich muss wieder mit der Frau ins Reine kommen. Und das ist viel Hausaufgaben, ist viel Arbeit. Aber das lohnt sich. Also ich habe ein Beispiel, ein guter Freund von mir, der hat einen Baubetrieb und einen sehr guten gängigen Baubetrieb, 40 Angestellte. Und der baut solche Biohäuser, ja, Passivhäuser, weltweit. Na, jedenfalls ist es so, es ist eine tiefe Ehekrise gekommen. Und das hängt damit zusammen, hat auch Dummheiten gemacht in früheren Jahren, aber dann kommt die Frau in diese Wechseljahre und die ist regelrecht durchgedreht, ne? Aber so ist es halt, ne? Jedenfalls, er hat nur eine Hoffnung gesehen, also praktisch eine Möglichkeit, wenn sie in Urlaub gefahren sind. In Urlaub ist sie ruhiger geworden, ne? Weil sie wusste, dass er 24/7 um sie herum ist, ne? Sie hat irgendwie eine Panik bekommen, wenn der weg war. Also alle 5 Minuten angerufen, wo bist du, wann kommst du wieder, was machst du, mit wem redest du und alles, ne? Also die wirklich ganz extrem war das, ne? Und der ist vielleicht vier, fünfmal im Jahr in Urlaub gefahren. Zum Glück hat er gesagt, das geht normalerweise gar nicht. dass ich als Familie, also als Firmenbesitzer ständig weg bin. Ne? Aber er hat das gemacht, um das Herz der Frau zu gewinnen. Ne? Und dann irgendwie nach einem dritten Jahr, ich habe ihm gesagt, das war furchtbar, und ich habe gesagt, naja, durchhalten, noch ein, zwei Jahre. bis die Chemie sich ändert. Also naja, und jedenfalls, jeder hatte seinen Anwalt. Das war wahnsinnig. Also das war, jeder saß auf gepackten Koffern. Ne? Also die waren bereit, sofort sich zu trennen. Und jedenfalls, dann hat er in einem Urlaub in der Türkei, wo die Leute noch hingefahren sind, und auf einmal hat sie gesagt, eines Morgens, alles gut, ich bleib bei dir. Alles abgesagt, auf einmal alles wie ein Hebel umgelegt, die Anwälte abgesagt, alles in Ordnung. So, und jetzt sind es gemachte Leute, weil er diese ganzen Häuser, die er praktisch für die Scheidung hatte, konnten sie behalten. Ne? Also, jetzt sind es reiche Leute. Also, zusammenbleiben lohnt sich, Treue lohnt sich. Ne? Und er hat aber gesagt, das war verrückt, ja. Und dann, nachdem sie gesagt hat, ich bleib bei dir, ich gehe nicht weg, oder dann wollte sie noch ein Baby. Also, typisch, ne? Und dann hat er gesagt, naja, der ist schon 50, vielleicht ein Hund, ja. Naja, so. Aber das ist eben, die Frauen haben viel Liebe, aber eben, das muss erkämpft werden und ist nur ein Beispiel. Und dann sagte die Frau zu mir, ich habe wahnsinnig mit denen gekämpft, da habe ich auf alle Fälle ein paar graue Haare bekommen bei denen. Und aber jetzt sagte die Frau zu mir, eigentlich müssten wir Zeugnis geben und noch mehr Ehepaaren davon berichten, dass es sich lohnt, zusammen zu bleiben. Und jetzt entschuldigt sich die Frau eigentlich, wie sie sich verhalten hat. Ne? Aber ich kann die Frau noch verstehen. Da kommen wahnsinnige Ängste auf. Ich wäre jetzt unfruchtbar. Ja, ich wäre jetzt alt. Und hat sie auch dann gesagt, ja, du suchst eine Junge und ich bin altes Eisen und so weiter. Da wahnsinnige Ängste, und die verarbeiten das mit dieser eben auch Aggression, kann man sagen. Ne? Also, das war nur ein Beispiel. Und der hat daran gearbeitet, Gott sei Dank. Aber ich habe auf eine eingeredet. Ich habe gesagt, die hatten noch so einen Nachzügler-Sohn. Und ich habe gesagt, wenn du jetzt gehst, du verlierst dein Erben. Ne? Und du weißt nicht mehr, für wen du das machst alles. Ne? So, und das hat ihn gehalten. Und das ist eben nur ein Beispiel. Aber heutzutage haben die Frauen eben die Möglichkeiten, jederzeit wegzugehen. Ne? So, das ist anstrengend. Das war vor Jahren, waren das die Männer, die weggegangen sind oder sowas, und jetzt gehen die Frauen weg. Und die haben noch Rechte und Anwälte, und das ist irre, ja. Und jetzt muss der Mann noch extremer auf der Hut sein und das Herz der Frau gewinnen. Also wenn da jetzt nicht extrem Sünde vorliegt. Ne? Okay, das ist noch eine kleine Episode. Noch Fragen? Gegen die Pornografie ist noch eine Sache. Wenn ich die Leute frage, hat irgendjemand ein Problem mit der Pornografie? Die gucken mich an, als hätten sie es wird noch nie gehört. Aber es ist wirklich so, und es ist wichtig, ist, dass wir eine Entscheidung treffen. Also eine Entscheidung. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und jetzt geht das. Und das sind diese wichtigen Entscheidungen im Leben. Und dass man eben. Und dann gibt es sofort Lösungen. Sobald man diese Entscheidung getroffen hat, gibt es auch Lösungen. Und ich bin auch auf diese Sache gekommen, die Männersache, durch einen Freund von mir aus Belfast in Nordirland. Und der ist immer gekommen, junger Mann und jetzt auch 50 Jahre alt. Und der ist immer gekommen, uns zu helfen. Wir haben zusammen so einen Biogarten angefangen für diese Gangster. Und der kannte sich aus, das ist ein richtiger gelernter Gärtner, und So, und dann hat er mich einmal angefleht, hat er gesagt, du musst uns helfen oder ihr müsst mehr mit Männern arbeiten, wir gehen drauf. Und dann hat sich rausgestellt, dass er ein Sexaholiker ist. Vielleicht kennt das jemand, Sexaholiker. Also, aber eben durch die Pornografie. Und er ist so durch den Wind, dass er Beruf verloren hat, alles verloren hat. Also, und ein Freund von ihm sogar jetzt im Gefängnis ist wegen Kinderpornografie. So, weil das dann immer schärfer werden muss, immer ein größerer Kick. So, und jetzt gibt's eine Selbsthilfegruppe und so weiter und du würdest das nicht von außen sehen, dass so ein Mann Probleme hat. Ja. Naja, und es ist ernst zu nehmen und es wichtig ist eben, dass man eine Entscheidung trifft, dass man anfängt, wirklich mit Gott zu leben und eben für Frauen betet, die in dieser ganzen Szene drin stecken. Also ungefähr in Deutschland werden jedes Jahr 8.000 Frauen vermisst. Was? 8.000 Frauen in Deutschland vermisst. Also das ist so ein wahnsinniges Problem in Deutschland, weil dort die Pornografie legal ist und so extrem gefördert wird, dass die aus aller Welt zu uns kommen. Die fliegen gar nicht mehr zu den Philippinen oder sowas, ne? Brauchen die gar nicht mehr. Und jetzt hat man die Grenzen nach zur Ukraine aufgemacht. Und es ist nicht den armen Ukrainern zu helfen, sondern dass die ganzen Frauen dort kommen können. In Busseweise, ja. Also, und weil die wahnsinnig Nachschub brauchen. Also, und das ist eine ganz große Ungerechtigkeit. Und wer einige solche Schicksale gelesen hat, da wird es einem übel. Und da wird man auf alle Fälle ein Feind von Pornografie und dieser Prostitution. Und es lohnt sich wirklich dagegen anzubeten. Und stellt euch vor, wir würden wirklich richtige Männer sein und wir würden einen Anti-Porno-Marsch machen. Also sowas wie ein Pro-Life-Marsch, dass die Leute sich, die Männer wirklich sagen, genug ist genug. Wir wollen das Zeug nicht mehr. Es tut uns nicht gut und den Frauen nicht gut. Ja. Wem tut's gut? Ja. In der Multimilliardenindustrie. Aber eben ganz blutig. So, und das ist wichtig, dass wir immer mutiger werden, sagen, nee, wir wollen das nicht mehr, wir ziehen eine Linie hier und ich meine, das ist ein ganz neues Christentum, was wir hier brauchen. Eine ganz neue Entschiedenheit. Übrigens ist das nicht neu. In der Antike hat man auch haben die immer schon Probleme gehabt, die Männer in die Kirche zu kriegen. Ein Tempel damals, ne? Und in der Antike, Heidentempel. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Heiden, die Tempelprostituierten gehabt. Ne? Kostenloser Sex. Toll. Genau. Genau. So, und genau, jetzt stell mal vor, hier die Pfarrei fängt an. So, und die Christen in der Antike haben sich dagegen entschieden, ja. Die sind regelrecht aufgefallen. Und sie wurden ja als Heiden bezeichnet, dass sie eben diese antiken Götter nicht folgen und nicht ernst nehmen. So, und dahin müssen wir wieder kommen. Wir müssen praktisch das alles sehen, aber wir machen nicht mit. So, Leute lassen sich scheiden, sind untreu, wir machen nicht mit. So, und das ist ein ganz neuer Kampf, ein ganz neues Heldentum, ein ganz neues Rittertum, was gebraucht wird. Und ich meine, schwer genug, aber eben die Gewinner sind wirklich die letzten Endes eine Reinheit erreichen, eine Enthaltsamkeit. Also das braucht jeder, nicht nur der Mensch oder sowas. Ne? Die meisten über 50 sind sowieso halbe Mönche. Ja. Aber Will noch mal schnell abschließen, genau, Mensch. Aber genau. Also das ist ein neues Rittertum und es braucht neue Tapferkeit, nicht mehr so mit Schwert und Schild, sondern eben wirklich in dieser ganzen Medienlandschaft und mit diesen wahnsinnigen Versuchungen. Und ich habe heute erst gelesen, Johannes Chrysostomus, das ist ein Kirchenlehrer aus dem 4., 5. Jahrhundert. Und der hat gesagt, wir werden stärker durch den Heiligen Geist und Versuchung. Und ich habe das mal nachgelesen. Was? Wirklich? Aber ich glaube schon, dass wir durch die Versuchung auch heute stärker werden. Ne? Dass wir immer stärkere Entscheidungen treffen müssen. Und das macht uns reifer und bessere Christen. Okay. Auch Fragen.
Wann sollte man eigentlich ganz raus aus dem Internet?
Naja, also wir haben kein Internet aus dem Grund. Also wir haben.
Wir schicken sie dann die Briefe
nach. Naja, ja.
Ja.
Also so, naja, wir haben eben, das ist dann, gibt es dann eben auch Regeln. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge, das eine heißt Marshall-Programm, also Kontrollen, die das alles rausfiltern. Und dann Covenant Eye, das sind so, in der englischen Fragenwelt gibt es eine ganze Menge, aber uns auch mittlerweile. Die rufen dich sogar an, wenn du auf so eine Seite gehst, ruft dich jemand an. Also Covenant Eye praktisch, also ein Bündnisauge, was eben praktisch, du machst dich durchschaubar, ne, transparent. Und eine wichtige Sache ist auch bei uns eben, dass wir die ganzen, die Internetcomputer, die wir brauchen mittlerweile, die haben wir in pastoralen Häusern, das heißt außerhalb des Klosters, außerhalb des Klosters, ja. Und das ist eben dann im öffentlichen Raum, wo jeder auch sehen kann. Und man muss eben, also vor allen Dingen eben, dass man das nicht im Schlafzimmer hat oder alles, dass man Regeln hat, ab nach 10 kein Internet mehr und solche Dinge. Das ist eben Ordnung, Disziplin. Und das ist eben, letzten Endes ist der Fortschritt auch eine neue Armut. Das ist nicht ganz so einfach. Aber neuer Mut und neue Chancen. Okay. Ich würde genau jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es jetzt?
Um
10. Ach, 10 vor 10, ja. Gibt es noch?
Ich glaube, Sie können jetzt den Nachtisch bringen, oder?
Genau, also hier gibt es noch ein paar T-Shirts hier, da wäre ich froh, wenn ich die paar loskriege. Noch, ich habe noch die ganzen Koffer voll. Und hier ist noch ein, bin ein guter Händler. Das ist zum Beispiel ein guter Freund von mir, unserer Gemeinschaft. Der ist der Kyle Clement. Der ist deswegen dieses lustige Foto drauf. Der ist mal ein Rodeo-Reiter gewesen. Das ist ein Farmer von Texas, ein Rancher. Und der bildet die Exorzisten der USA aus. 50 Exorzisten jedes Jahr. Ist ein Laie. Und wahnsinniges Wissen, der wird auch wieder kommen im nächstes Jahr Mai. Und die lohnt sich sehr hier. Diese Vorträge, noch nie gehörtes Zeug. Und dann eben, was ich normalerweise, das habe ich aber auch schon vor 2,5 Jahren aufgenommen. Also praktisch, Gott braucht Männer, was ich so normalerweise vom Stapel lasse. Und das ist auch eine interessante Sache. Das sind sehr gute Zeugnisse. Das ist eine Lobpreisschule, die wir jedes Jahr machen. Und das sind eine ganze Menge Musik und Zeugnisse hinten drauf. Also zum gelebten Glauben. Gut, okay. Und ansonsten sind noch hier ein paar Medaillen. Und Benediktus-Medaillen und Benediktus-Kreuze. Also wer noch hier Interesse hat gegen eine Spende. Okay, danke.
So. Pater Paulus, vergelt's Gott vielmals, dass du da bei uns warst, dass du uns Einblicke gegeben hast, wie der Pfarrer Thomas schon gesagt hat, der eine oder andere wird sie auch schon selber erkannt haben, wird sich was darüber denken. Ich möchte euch allen auch Dankeschön sagen, Frau Gelsgott, dass ihr euch entschieden habt, heute oben zum Co. Da mal ein Thema shoppen, nicht mit Blasmusik oder was auch immer, sondern Gott braucht Männer. Auch der Titel ist Herausforderung, wo man sich entscheiden muss, zu kommen. Zum Schluss möchte ich einen Satz sagen, der mir in seiner Einfachheit wahnsinnig viel gesagt hat, was ich in einem deiner Videos gesehen habe. In uns leben zwei Wölfe, ein Weißer und ein Schwarzer. Und welcher wird länger überleben? Es ist der, den wir täglich füttern. Und darum, glaube ich, sehen wir uns beim nächsten Gottesdienst auch alle wieder. Dankeschön vielmals und einen schönen Abend noch. Gesegneten Abend und ein gutes Heimkommen.